Herzlich willkommen, die Oscar-Verleihung steht vor der Tür und wir sprechen heute mit Martina Richter, Leiterin des Filmfestival Cologne, über das Thema Gesundheit, Prävention und Film und erfahren dabei unter anderem, was die Oscar-nominierte Sandra Hüller und ihr Film Anatomie eines Falls mit dem Thema Gesundheit zu tun hat und warum der Bergdoktor das Thema Prävention nach vorne bringt. Hallo Martina.
Hallo, und vielen Dank für die Einladung.
Gerne und willkommen beim Fisch im Wasser Podcast. Wir sind die Denkfabrik für Gesundheitsförderung und Prävention. Mein Name ist Stefan Sauerzapf. Anatomie eines Falls und die großartige Sandra Hüller, die waren beim vergangenen Cologne Film Festival ein großes Thema. Welche Rolle hat der Film gespielt und was hat er mit unserem Thema im weitesten Sinne zu tun, Gesundheit?
Ja, wir waren sehr froh, dass wir im letzten Jahr diesen Film nach Köln haben holen können. Wir haben ihn gesehen beim Cannes Film Festival. Und da war schon klar, das ist ein absolut besonderer Film, herausragender Film mit einer wahnsinnig herausragenden Sandra Hüller. Und haben uns dann sehr bemüht, bei den Verleihern und beim Weltvertrieb den Film zu bekommen. Und das Besondere an dem Film ist eigentlich, dass er 5 Genrefilme in einem ist. Das heißt, er fängt an als Beziehungsdrama, meandert sich dann durch einen True Crime-ähnlichen Plot, um dann als Gerichtsdrama zu enden. Und auf das Thema Gesundheit bezogen ist es eben so, dass sich diese anfängliche Bergidylle, in der dieses Paar lebt, dass sie aufbricht und dass es dann nach und nach unklar ist, ist sie als Protagonistin oder als ihr Mann eine psychisch gestörte Persönlichkeit oder ist es einfach eine ganz normale Beziehungskrise. Das intensiviert sich dann, indem er, der Mann, dann stirbt und dann entspannt sich sozusagen die Crime Story. Hat sie ihn umgebracht oder ist er gefallen, gesprungen? Und da wird es dann interessant, weil so nach und nach eben es in die Tiefe der menschlichen Psyche geht und eben auch in die Tiefe von psychischen Erkrankungen. Das wird dann aufgerollt und ausgerollt und hin und her erörtert in einem Gerichtsdrama mit Rückblicken. Und man weiß eigentlich bis zum Schluss nicht, hat sie ihn geschuppt, ist er gestürzt oder ist er psychisch krank. Man lernt aber wahnsinnig viel über kranke, gestörte Psychen, wie die was mit Beziehungen machen, wie die was mit Kindern machen, mit der Gesellschaft machen. Und das ist das wahnsinnig Spannende. Und es geht eben auch so rein, wie selten ein Film in so psychische Dispositionen, Erkrankungen reingegangen ist. Und das ist eine Sache, die wir in den letzten Jahren mehr und mehr beobachten, dass psychische Erkrankungen, die zu lange Jahren tabu waren, jetzt mehr und mehr auch im Film behandelt werden und eigentlich da auch Protagonisten werden mehr und mehr.
Das ist ja eines unserer Themen und wenn man sieht, dass die AU-Tage in Deutschland gerade mit der Diagnose auch psychische Erkrankungen nach oben schnellen und auch vor allen Dingen die Dauer der Erkrankung, gerade bei psychischen Erkrankungen, eben sehr, sehr lang ist im Verhältnis, zeigt das, wie relevant gesellschaftlich auf jeden Fall das Thema ist. Nun ist im Film ja oft von Krankheit, also das gab es schon immer, ne? Krankheit, Dramen, schwere Krankheit und so weiter, die Rede da werden Geschichten erzählt. Gibt es denn irgendwie auch sozusagen einen Trend, dass, ich drehe es mal um, eben das Thema Gesunderhaltung irgendwie auch in dieser Industrie verarbeitet wird?
Ja, früher galt, glaube ich, die Krankheit häufig, auch physische Krankheiten, als Plot- oder Brandbeschleuniger für Geschichten. Und es ging um deren Überwindung oder Besserung oder Linderung, damit ein Happy End entstehen kann. Das beobachten wir eigentlich seltener. Jetzt sind die Krankheiten wirklich veritable Krankheiten, die sich dann zum Schluss auch oft nicht heilen lassen oder es nicht, sich nicht auflöst. Präventiv ist eigentlich bislang relativ wenig. Wir haben, und das ist eine Beobachtung, die ich seit Jahren eigentlich mache, weil ich es auch immer gerne gucke. Wir haben in Deutschland eine Serie, die heißt Der Bergdoktor.
Und, wer kennt sie nicht?
Ja. Und das ist eben früher so ein bisschen Action-Ding gewesen, wo dann Menschen in die Berge gegangen sind, gestürzt sind, gerettet werden mussten. Der Arzt musste sie behandeln, musste sie heilen. Der nächste Schritt war eben der, Menschen, die eine Krankheit, unentdeckte Krankheit hatten, gingen in die Berge, die Krankheit brach aus, sie kamen in Bergnot, sie mussten gerettet werden. Dann gab es die Bergretter, die mehr und mehr erfolgreich wurden, sodass ich denke mal, das Team vom Bergdoktor gedacht hat, och, wir verändern mal, wir gehen mal mehr in die Tiefe. Und mittlerweile ist es so, dass Menschen Krankheiten haben beim Bergdoktor, die einfach in den Bergen ganz normal leben, zu ihm in die Behandlung gehen und dabei rauskommt, dass sie eigentlich was ganz anderes haben, was mittlerweile häufig psychische Ursachen hat. Und das ist eigentlich ein Storytelling, was es wenig gibt und was auch wirklich, man glaubt es kaum bei dieser Serie, tatsächlich Menschen informiert über, was da alles möglich ist, wenn eben psychisch auch was nicht in Ordnung ist und was das wiederum für Folgen hat. Und das finde ich eigentlich, wenn man so weit gehen kann, finde ich das eine total tolle Verantwortung, die dieser Bergdoktor da übernimmt, weil er uns über Sachen informiert, die eigentlich ein Tabuthema sind und da auch Lösungswege aufzeichnet, die dann vielleicht im nächsten Schritt auch was mit Prävention zu tun haben können.
Das heißt, früher hat er Knochenbrüche sozusagen geflickt oder dabei mitgeholfen und jetzt kümmert er sich zumindest schon mal um die Psyche beziehungsweise um drohende körperliche weitere Erkrankungen.
Folgeerscheinungen davon. Genau. Und das ist tatsächlich wirklich spannend. Auch, wie ich vorhin schon sagte, vom Informationswert, weil man da eben dann auch psychische Dispositionen kennenlernt, die auf keinen Fall geläufig sind. Und das ist ja auch was, wo in der Gesellschaft, denke ich mal, viel Informationsbedarf ist und man da auch viel machen muss, damit wir überhaupt dahinter kommen, was wir alles für Krankheiten haben.
Prävention in unserem Sinne hat viel zu tun damit, dass der Mensch bereit ist zu erkennen, dass er in den Handlungsfeldern Bewegung, Ernährung, Regeneration sich vielleicht schlau und pfiffig anstellt und damit eben vielleicht Krankheit und Leid vorbeugen kann. Das ist auch ein relativ einfacher Weg, das zu schaffen. Es ist auch ein kostengünstiger Weg, im Gegensatz zur Reparaturmedizin. Ja. Es ist nur einer, wo der Mensch mitmachen muss und es ihm einfach nicht per Pille verschrieben werden kann. Und jetzt sind wir eben beim Thema Überwindung des Schweinehundes, des berühmten. Ist das etwas, wo du dir vorstellen kannst, dass auch solche Geschichten und Themen mit in die Geschichte reinbekommen, in die Filmgeschichten reinkommen könnten?
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Ich glaube aber, dass es bislang, dass wir da noch nicht so weit sind und dass wir, glaube ich, noch ein bisschen am Storytelling arbeiten müssen, um dann eben auch Lösungswege aufzuzeigen, wie man da, besonders in der Fiction, wie man da rauskommt. Bei sonstigen Fernsehformaten gab es ja früher mal einen wahnsinnigen Boom an Gesundheitssendungen, auch gerade in den dritten Programmen. Das hat sich alles, glaube ich, so ein bisschen, ich habe da nicht mehr so einen Überblick, aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen eingeschränkt. Da gibt es im NDR, glaube ich, viel, was gemacht wird. Aber diese gesamten Service-Verbraucher-Formate in Richtung Gesundheit erreichen, glaube ich, nicht mehr so viele Zielgruppen im Fernsehen. Liegt vielleicht auch oder bestimmt an der Digitalisierung am Internet, wo man natürlich alles kriegt, rauf und runter, Tutorials und so weiter, mit Empfehlungen. Ich befürchte aber, dass die den Nutzer und die Nutzerin nicht an die Hand nehmen, sondern sie eher verwirren. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass auch so das Bewegtbild wieder da die Verantwortung nimmt, Lösungswege, Präventionswege aufzuzeigen, damit man da einfach auch informierter ist und den Schweinehund ein bisschen motiviert kriegt.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also zum einen in der Tat, es gibt keine Qualitätssicherung von Angeboten zum Beispiel auf YouTube. Da gibt es gute Dinge, da gibt es aber auch weniger gute Dinge. Und was oft fehlt, ist eben eine Erklärung. Also warum soll ich was tun? Was ist der Benefit für mich? Es reicht eben nicht, den Menschen zu sagen, tu das, sondern sie müssen auch verstehen, warum ihnen das hilft, warum sie sich dabei besser fühlen. Und das sind in der Tat ganz wichtige Dinge, die oft sozusagen ja, vergessen werden, obwohl sie eben ganz wichtig sind, um gerade bei denjenigen, denen die Motivation fehlt, die zu fördern. Das bringt mich zu der Frage, vielleicht nochmal als Leiterin eines Filmfestivals. Was macht ihr da mit der Kreativbranche und könnt ihr auch dafür sorgen, dass bestimmte Themen sozusagen ins Bewusstsein der Kreativschaffenden kommen und sich damit vielleicht eben auch in Filmen oder Serien niederschlagen? Und wenn ja, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also wir haben tatsächlich einige dieser inhaltlichen Ansätze. Wir machen zum Beispiel beim Festival, haben wir einen großen Schwerpunkt gelegt auf entwicklungspolitische Arbeit und die Verbreitung des Wissens über die 17 globalen Ziele, weil das natürlich sehr wichtig ist und uns alle maßgeblich angeht.
Ein Ziel davon ist Gesundheit?
Genau, eins ist Gesundheit auf jeden Fall. Und machen da eine Konferenz zu und zeigen, wie Bewegtbild da auch ein Instrument sein kann für entwicklungspolitische Arbeit und Aufklärung. Wir haben eine kleine Filmreihe dazu und wir vergeben noch einen Preis mit dem Land Nordrhein-Westfalen zusammen für die beste Kampagne, die eben dieses Thema am besten im letzten Jahr an breite Bevölkerungsgruppen gebracht hat. Ähnliches kann man sich vorstellen mit dem Thema Gesundheit. Wir haben uns gibt es seit über 30 Jahren und wir waren am Anfang eher eine Fachveranstaltung für die Fernsehbranche, haben da eben auch immer Genre-Konferenzen gemacht und haben uns mit diesen schon erwähnten Verbraucher-Formaten beschäftigt und dazu früher auch Workshops gemacht und tatsächlich Konferenzen gemacht mit der Branche, um zu gucken, wo geht es da hin, wie geht es da weiter, was gibt es für internationale Best Cases, da war die BBC immer wahnsinnig führend und hat ganz tolle Formate uns beschert. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, seitdem die Sender ja auch alle kein Geld mehr haben und sparen müssen, ist das alles so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Wäre aber auf jeden Fall mal eine Maßnahme, dass das wieder nach vorne zu bringen mit einem kleinen Veranstaltungsincentive, damit das wieder auf die Agenda der Bewegtbildschaffenden rutscht.
Es ist durchaus so, dass die Sender oder ja, die Medienproduzenten das Thema tatsächlich auf der Tagesordnung haben. RTL zum Beispiel als so das potenteste Medienhaus des Landes, weil sie ja konsolidiert haben, Bertelsmann, Gunnar und Jahr und RTL sozusagen unter der Marke RTL, hat eine Gesundheitsplattform Hello Health im letzten Jahr gelauncht und da werden eben digitale Angebote gemacht zur Gesundheitsförderung und die ist auch sehr, sehr erfolgreich gestartet und wir setzen uns auch gerade mit dem Thema gemeinsam mit RTL auseinander. Also das sind spannende Wege, die dann eben nicht mehr im analogen Fernsehen stattfinden, sondern eben im digitalen.
Ja, ja und da hat RTL ja auch mit RTL Plus diese Plattform, auf der sie das dann natürlich auch gut verbreiten können, habe ich aber noch gar nicht mitgekriegt. Und es ist auf jeden Fall wichtig. Und wie gesagt, die Macht der Bilder, die Macht des Bewegtbilds hilft natürlich sehr, um solche Inhalte zu vermitteln und auch wirklich Menschen zu motivieren und zu aktivieren und auch gerade was für sich zu tun, weil das ist einem ja nun, sollte einem ja wirklich sehr nah sein.
Uns begegnen ja in manchen Filmen oder Serien oft auch Stereotype. Egal, um was es geht. Ist das eben auch eine Maßnahme, diese Konferenzen sozusagen, um vielleicht auch den Kreativschaffenden da auf die Sprünge zu helfen, nicht in alten Strickmustern zu denken? Oder sind die auch in der Lage, selber alles zu recherchieren, was zeitgemäß und heutig ist?
Sollten sie sein, ist ja ihr Job. Schaffen sie oft nicht aus diversen Gründen, wahrscheinlich auch am ehesten aus Zeitgründen oder Kapazitätsgründen. Es ist aber so, dass natürlich durch solche Konferenzen oder auch durch ein Screening mal eines besonderen Films, der das herausragend gemeistert hat, dass man dadurch natürlich professionalisieren kann und auch eine Branche ein Stück weit professionalisieren kann. Und wichtig ist halt auch immer, wo du sagtest, so alte Muster aufbrechen, gibt es ja auch immer so schöne Hybridformen, wo wir mal wieder zum Bergdoktor kommen, eine Arztserie bis hin zu Alpenpanorama, ein bisschen Reisemagazin früher, eine Familiengeschichte. die sowas durchaus transportieren können. Und da gibt es eben, es ist immer gut, wenn man dann auch Beispiele hat, auch gerade internationale, die zeigen, wie eben herausragend sowas gelöst werden kann. Und das löst ja dann auch gerne mal ein bisschen Boom aus. Also wenn ich an Dr. House denke und dann die Kollegen, Kolleginnen denke, die hier Drehbuch geschrieben haben oder eben Serien entwickelt haben, wie die sich schwer getan haben, was Ähnliches auf die Beine zu stellen. Das ist es natürlich schade, ist vielleicht auch ein bisschen dem nicht wirklichen Mut der Sender geschuldet, dass sich dann sowas nicht durchsetzt. Aber das kann schon wirklich was auslösen und dann ist es eben an uns hier auch, das durchzuhalten und das stringent weiterzuentwickeln.
War ein Stereotyp, was mir halt einfällt, ist dann, wenn immer, sagen wir mal, Sport und Körper eine Rolle spielen, ist es auch heute noch so, dass das an dicken Muckis der Männer und mittlerweile zumindest mal auch der Frauen irgendwie abzulesen ist. Ja. Und das ist natürlich in unserem Sinne, hat das ja mit gesundem Sport und gesunder Herangehensweise wenig zu tun. Also Film ist halt auch immer eine Verdichtung und immer extrem bezeigend. Ist das vielleicht ein Grund, warum so ein Thema wie gesunder Lebensstil vielleicht zu langweilig ist?
Ja, ein extrem gesunder Lebensstil wäre natürlich wieder, wäre wahrscheinlich für die meisten Filmschaffenden spannend. Also wenn man da in eine strenge Askese geht und man sich dann natürlich wieder als Zuschauer anders identifizieren kann und man dann doch wieder so einen Nerd-Typ hat. Ich glaube, dass wann immer man Geschichten erzählt, man geneigt ist, sich nicht auf was Rundes, Vernünftiges einzulassen, sondern man braucht immer diese Ecken und Kanten und Übertreibungen, weil es sonst ja eher langweilig ist, wie du auch gerade schon sagtest. Und da ist eigentlich, steckt ja auch ein bisschen die Herausforderung drin. Trotzdem in einem Ensemble, es gibt ja immer mehrere Figuren in so einem fiktionalen Stück, in einem Ensemble vielleicht dann da auch an einer Ecke so was Rundes, eine Person zu haben, die rund läuft, die mit sich selber rund läuft, mit ihrer Umgebung, mit ihrem Körper gut klarkommt und die wahrhaft gesund ist. Und das ist eben, also auch dieses Thema Gesundsein ist ja nicht was man auch in Literatur oder im Fiktionalen besonders oft erzählt bekommt. Weil gesund ist ein Idealzustand, aber das ist eigentlich auch was den Medien, finde ich, im Allgemeinen fehlt, dass sie auch mal positive Geschichten erzählen. Und nicht nur immer, was negativ ist, was nicht funktioniert, wo es edgy ist, sondern auch mal Geschichten erzählt von Sachen, die gut funktionieren, die Lösungen bringen. Und das ist tatsächlich was, wo wir uns im Team auch mit dem deutschen Sender letztens überlegt haben, ob wir dazu nicht mal wieder eine Konferenz machen. Also Positive Storytelling. Und da würde natürlich so ein Gesundheitsthema und dann ja noch einen Schritt davor ein Präventivthema, das würde dann natürlich super reinpassen.
Spannend. Vielleicht sind wir da im weiteren Dialog.
Ja, zu dem. Kann ich mir gut vorstellen.
Sehr schön. Apropos gesundes Filme machen. Jetzt bringe ich mal die beiden Begriffe zusammen. Filme machen hat ja auch immer was mit viel Einsatz, viel Engagement, aber auch langen Arbeitszeiten, langen Tagen zu tun. Einer der Bereiche, mit dem wir uns auch beschäftigen, ist die sogenannte BGF, also die betriebliche Gesundheitsförderung. Und letztlich ist die Filmindustrie ja auch ein riesiger Betrieb. Aber so richtig mit der BGF ist es nicht so wahnsinnig weit her, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also wenn man sich da auch gerade an die Ausraster von Til Schweiger, die ja dann im letzten Jahr mehr als bekannt geworden sind, erinnert, dann weiß man, dass an Sets eine Menge los ist, dass immer alles sofort passieren muss, dass es schwierig ist, Arbeitszeiten einzuhalten, überhaupt einen guten, gesunden Groove da reinzukriegen. Und das liegt meiner Meinung nach natürlich auch ein bisschen an den Filmschaffenden und an den Kreativen generell, weil die natürlich, ich sag's einfach mal wertfrei, besondere Personen sind, die mit ihrer Kreativität und mit dem, was sie da durchsetzen möchten, nicht konventionelle Wege gehen können, weil sie es sonst nicht auf die Straße kriegen. Und da ist dann eben vielleicht auch ein bisschen wieder psychische Gesundheit, vielleicht ein bisschen egomanische, narzisstische Züge sind da vielleicht auch kreativitätsfördernd. Und die werden dann natürlich bei solchen Produktionen radikal ausgelebt und ja auch sehr zum Leidwesen und zum Schaden natürlich des Teams. Und ich finde es halt gut, dass es jetzt eben auch viele Bewegungen gibt zum Fair Producing, dass man da auch, dass viele Produktionsfirmen da Standards entwickeln, um da einfach dem Riegel vorzuschieben, damit man da auch gesünder durch solche Produktionen kommt.
Was gibt es denn da normalerweise so zu essen?
Ja, ja, guter Punkt. Normalerweise gibt es ja gar nichts zu essen. Wenn es was zu essen gibt, dann ist es
zumindest nicht ungesund.
Genau, ja, auf Dauer ja, vielleicht dann auch. Ja. Aber es gibt natürlich gerne Fast Food. Es gibt Pizza, es gibt alles Mögliche. Es gibt Sandwiches ohne Ende. Bei ja, Produktionen, Fernsehproduktionen, die also eher so ja, seriellen Charakter haben, da gibt es Catering-Unternehmen, die dann auch mal kochen vor Ort. Also es gibt auch Ausnahmen. Aber generell ist es so, es gibt ein Buffet, da steht irgendwas drauf und man kloppt sich das rein und dann ist auch gut.
Weil das scheint mir dann dieselbe falsche Herangehensweise zu sein, wie zum Beispiel im Krankenhaus, wo Menschen sind, denen es nicht gut geht und die alle körperliche Kraft und Energie brauchen sozusagen, um wieder gesund zu werden. Oder jetzt die Analogie zum Film, wenn sie schon so lange arbeiten müssen und daran klotzen müssen, brauchen sie auch Energie. Und das Entscheidende ist natürlich dabei die Ernährung. Also das ist am falschen Ende gespart wahrscheinlich.
Ja, und vielleicht ist es noch nicht mal gespart, sondern es ist einfach
Agenda.
Genau, es ist gar nicht auf der Agenda. Und ich meine, wir wissen alle, wie gut Gemüse ist. Und Gemüse ist im Vergleich zu anderen Essen nicht so teuer, auch wenn es radikal teurer geworden ist. Und Blumenkohl für 5 € auf dem Markt ist auch schon der Hammer. Ja, ist da einfach ein großes, großes Umdenken in all diesen Bereichen vonnöten. Und wie gesagt, ein paar verantwortungsvolle Produktionsfirmen haben sich da auch dran gesetzt und setzen das auch um. Aber so, ja, viele, viele halt eben nicht.
Können wir mal zurück nochmal an die große Kinoleinwand. In der Vorbereitung hatte ich dich gefragt, gibt es vielleicht sogar eine Szene, die ja mit Hilfe von Bewegung und Sport direkt eine Verbindung knüpft zu Menschen, die ihre Gesundheit fördern wollen oder zumindest die vielleicht Krankheit verhindern wollen. Und da sind wir immerhin bei zwei recht bekannten Schauspielern gelandet, bei Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. Vielleicht erzählst du mal die Szene und um was es da geht.
Ja, als wir im Vorfeld gesprochen hatten, hatte ich sofort diese Szene im Kopf, wo eben Jennifer Lawrence in Silver Lining auf Bradley Cooper trifft und die beiden laufen und laufen und laufen. Sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen, ihren Job verloren, ist psychisch radikal instabil. Er kommt tatsächlich auch aus einer geschlossenen Anstalt und wurde behandelt. Und um sich jetzt zu erholen, zieht er zurück zu seinen Eltern und geht eben laufen, joggen, um eben sich da stabil zu halten, wissend, dass Bewegung dann natürlich maßgeblich hilft. Die lernen sich kennen eben bei einem dieser endlosen Läufe und darüber auch lieben und ja, und setzen sich eben auch mit ihrer eigenen jeweiligen psychischen Disposition über dieses Laufen auseinander und dann aber auch gemeinsam und gehen dann diese Beziehung ein, in der Laufen immer sehr hilft. Und Jennifer Lawrence hat dafür auch einen Oscar bekommen. Was schön ist, was uns dann vielleicht wieder zu dem Anfang von dem Anatomie eines Falls Film bringt, weil auch da die Hauptdarstellerin Sandra Hüller jetzt für einen Oscar nominiert ist. Und wir mal schauen, ob sie den gewinnt, weil das wäre schon toll, weil seit den 30er Jahren keine deutsche Schauspielerin mehr einen Oscar gewonnen hat.
Und sie ist ja als Person erstmal als beste Schauspielerin nominiert, aber ist ja sogar gleich in 2 Filmen mit dabei, die auch ihrerseits für den besten Film nominiert sind.
Ja.
Nämlich außer Anatomie eines Falls noch der andere Film.
Genau, der
eine recht verrückte Geschichte erzählt. Sie ist sozusagen ja, Mutter einer oder Frau eines Nazis, die in einem ja, schönen Refugium leben, das ja. leider das Problem hat, direkt an der Mauer eines KZs genau. zu sein.
Ja, und die spielen da schöne heile Welt und ja, was auf der anderen Seite eben dieser Mauer ist, ist uns allen bekannt und dieser Konflikt ist natürlich auch unaushaltbar, den sie aber in dieser Rolle so meistert, dass es tatsächlich extrem verblüffend ist. Und es ist auch erstaunlich, weil das sind komplett unterschiedliche Regisseure. Der Film an der KZ-Mauer ist von einem britischen Regisseur, der eigentlich sehr, sehr, sehr strenge Filme macht, die eben auch immer so krasse Welten aufzeigen. Und der Anatomie eines Falls ist von Justine Triet, einer französischen Regisseurin, die eigentlich immer eher leichte Formen sucht, um starke, ja, zwischenmenschliche Situationen zu beschreiben. Und dass eben beide diese ja wirklich herausragenden RegisseurInnen Sandra Hüller als Hauptdarstellerin gewählt haben, spricht schon sehr für Sandra, die im letzten Jahr im Übrigen auch bei uns beim Festival war.
Wunderbar. The Zone of Interest, eben der zweite Film, der auch nominiert ist. Warum hat sie deiner Meinung nach die beste Hauptrolle-Nominierung für Anatomie eines Falls bekommen und nicht für den anderen?
Weil die Rolle viel vielseitiger ist. Also das ist, was ich am Anfang schon sagte, dass das mehrere Genrefilme in einem sind, Anatomie eines Falls, in der sie jeweils als Hauptdarstellerin brilliert, ist schon eine wahnsinnige schauspielerische Leistung.
Wir haben ja die Oscar-Verleihung jetzt direkt vor uns, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Vielleicht am Ende dann tatsächlich deine Erwartungshaltung oder dein Tipp, holt die das?
Ich würde sagen ja, weil ja, sich auch die Oscar-Verleihung natürlich zu diesem, also wandeln müssen. Es können nicht immer nur US-Stars gewinnen, es können nicht immer nur die Mainstream-Leute gewinnen. Sondern die Filmwelt hat sich auch so verändert und es kommen mittlerweile so viele Impulse aus anderen Ländern als aus den USA oder aus England. Und da ist es natürlich, das europäische Kino ist wahnsinnig stark, das afrikanische wird immer stärker. Da wäre es eigentlich schon ein gutes Zeichen auch von den Juroren und Jurorinnen, da mal jemand anders auszuzeichnen.
Dann hoffen wir mal, dass das genauso passiert. Martina Richter, Leiterin des Filmfests Cologne. Herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Podcast, der gezeigt hat, dass Film und Gesundheit gar nicht so weit auseinander sind. Und ja, damit vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao.